0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Jetzt ist es an.
Ha. Ja, es leuchtet rot.
Burak!
Hallo, Conny!
Hallo, Burak! Wir kennen uns, wir arbeiten zusammen. Du bist Genesungsbegleiter.
Ich bin Genesungsbegleiter.
Burak, was ist ein Genesungsbegleiter? Ich kann mir vorstellen, dass viele das Wort überhaupt nicht kennen. Was ist das?
Genesungsbegleiter sind sogenannte Experten aus Erfahrung. Es sind Menschen, die selber psychische Krisen hinter sich haben, meistens mit Psychiatrieerfahrung. Mhm. Und die dann mit dem Wissen, was sie durch die Krisen und die Psychiatrieaufenthalte angesammelt haben, in einer Fortbildung dazu ausgebildet werden, mit Menschen zu arbeiten, die sich aktuell in ähnlichen Situationen befinden.
Mhm. Und wenn ich selbst Interesse habe, Genesungsbegleiterin zu werden, wie werde ich Genesungsbegleiterin?
Voraussetzung, die eigene Krisenerfahrung.
Mhm.
Und der Umgang damit. Naja, es gibt diese Fortbildung im UKE.
Mhm. Uniklinik Eppendorf.
Genau.
Mhm.
Und da geht es darum, die eigenen Erfahrungen, das eigene Wissen als Ausgangspunkt mitzubringen, um in einer Gruppe dann ein sogenanntes Wir-Wissen zu entwickeln, zu versuchen, so viel wie möglich Wissen über die Krisen und Erfahrungen der anderen zu erfahren und daraus ein Wir-Wissen dann zu entwickeln. Das habe ich gerade gesagt. Ne?
Mhm.
Und es geht um die Reflexion des eigenen Lebens, der eigenen Krise und den Blick darauf und um dann zu schauen, wie man anderen, die jetzt in der Situation sind oder in einer ähnlichen Situation sind, beiseite stehen kann.
Mhm. Und ich brauche dafür nicht irgendwie, gibt es so formale Voraussetzungen wie, ich muss einen Schulabschluss haben oder irgendwas?
Nein, du musst keinen Schulabschluss haben, aber Krisenerfahrung musst du haben.
Okay.
Wir können jetzt natürlich darüber diskutieren, was ist eine Krise?
Ja.
Starke Krisen, leichte Krisen. Aber was man so sagt, ist, dass es schon was Handfestes gewesen sein soll, wo das Leben aus den Fugen geraten ist. Und das Interessante daran ist, dass für die Fortbildung Voraussetzung ist, dass man Psychiatrieerfahrung hat, auch zum Beispiel.
Mhm.
Diagnose, Psychiatrie, Krise, Krisenbewältigung, sowas.
Hast du so einen persönlichen Schatz, den du aus der Ausbildung oder aus der Fortbildung mitgenommen hast?
Ja, so einiges. Spontan. Was fällt mir ein? Mein Blick auf den Begriff Krankheit hat sich geändert. Ich habe früher in Ausschließlichkeiten gedacht. Also entweder war ich krank oder ich war gesund.
Mhm.
Habe aber in der Ausbildung für mich gelernt, dass es diese Ausschließlichkeit so gar nicht gibt. Sondern, dass man sich immer irgendwo dazwischen befindet. Manchmal näher an einen Zustand, den man als krank bezeichnen würde, manchmal näher an einen Zustand, den man als gesund bezeichnen würde, manchmal in der Mitte. Ja, vieles, sich auf die Ressourcen und Fähigkeiten konzentrieren zu können, sich auf die sogenannten gesunden Anteile konzentrieren zu können, zu verstehen, dass ich nicht ausschließlich meine Diagnose bin, sondern viel mehr als das und einiges andere auch, was mir gerade nicht einfällt.
Mhm. Gab es für dich so einen Punkt, bevor du die Fortbildung angefangen hast, die dich dazu gebracht hast, dass du gesagt hast, so jetzt werde ich Genesungsbegleiter? Du hast ja vorher auch, kommst ja aus einem ganz anderen Bereich, ne?
Mhm. Also ich habe mich immer wieder gefragt in meinem Leben, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich machen möchte. Nach meiner letzten Krise und in meinem letzten Psychiatrieaufenthalt habe ich mir diese Frage dann konkreter gestellt. sowas wie eine Selbstfindungsphase und habe mir überlegt, was kann ich eigentlich, was möchte ich eigentlich gerne machen? Worüber ich mir vorher schon Gedanken gemacht hatte, aber nicht so klar und nicht so bewusst. Und angefangen hat es eigentlich damit, dass mein Zimmerpartner in meinem letzten Klinikaufenthalt mir davon erzählt hat und mich gefragt hat, ob ich mir schon mal überlegt habe, sowas in der Richtung zu machen. Weil wir uns sehr oft unterhalten haben und er der Meinung war, er konnte sehr gut von mir profitieren und ich es immer irgendwie wohl geschafft habe, Zugang zu ihm zu finden. Und so ist das gekommen, dass ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, zu gucken, was ist das, was macht man da? Ist das was für mich? Würde ich das gerne machen? Würde ich mich gerne so nennen? Und dann hatte ich verschiedene Gespräche auch mit den Therapeuten und mit der Sozialarbeiterin. Und dann war ich bei einer Infoveranstaltung. Ich habe mir die Seiten im Internet angeguckt und habe gesagt, in der Phase, in der ich gerade bin, ist das etwas, was ich mir vorstellen kann.
Für wen glaubst du, ist es eine gute Option, Genesungsbegleiter oder Genesungsbegleiterin zu werden? Also es ist ja auch ein Job, der belastend ist und gerade wenn man akut vielleicht in der Krise ist, auch schwierig ist, dann bei sich zu bleiben und sich zu stabilisieren. Ja, genau. Nee, meine Frage ist einfach, wem würdest du raten, die Fortbildung zu machen? Und gibt es auch Leute, wo du sagen würdest, oder Faktoren, wo du sagen würdest, da würde ich vielleicht lieber von abraten?
Wenn jemand akut in der Krise ist oder wenn es so ist, dass die Krise noch nicht ganz überwunden zu sein scheint, dann ist das etwas, was ich nicht empfehlen würde. Mhm. Wenn die Trainer oder die Entscheidungsträger den Eindruck haben, die Krise liegt noch nicht so weit zurück, dass man mit Abstand drauf gucken kann, dann wird man auch nicht angenommen. Aber für Menschen, mir würde ich zum Beispiel empfehlen, oder Menschen, die bestimmte Sachen hinter sich haben und den Wunsch oder das Bedürfnis haben, andere Menschen in den Situationen zu begleiten, denen zur Seite stehen zu können, denen kann ich das schon empfehlen. Mhm. Es ist Beziehungsarbeit, es ist natürlich kein Job, von dem ich glaube, den man mal so nebenbei macht. Abgrenzung ist natürlich ein gutes Thema, also ein großes Thema. Mhm. Aber was mich betrifft, kann ich sagen, ich habe Abgrenzung, was ich vorher überhaupt nicht kannte, gelernt. Ich bin durch eine harte Schule gegangen. Ich habe es immer und immer und immer wieder geübt. Und bin heute schon der Meinung, dass ich das ziemlich gut hinkriege. Natürlich nicht immer, aber weit überwiegend.
Wie machst du das? Ist ja für alle sozialen Bereiche und Berufe, glaube ich, echt ein ganz großes Thema. Und du bist in der Rolle vom Genesungsbegleiter. Das ist ein junger Beruf und ich weiß gar nicht, wie lange es den schon gibt?
Ich war im 12. Kurs,
ja.
Also im 12. Jahr.
Hat auch schon.
Jetzt ist, glaube ich, das 14. Mal, dass das in Hamburg angeboten wird. Ich denke, das gibt es so seit 14, 15 Jahren. Und es ist ein junger Beruf, wie du sagst. Es ist aber ein Beruf, der noch gar keine Anerkennung hat. Mhm. Es gibt bestimmte Institutionen und Vereine, die sich dafür einsetzen, dass die Berufsanerkennung kommt. Dann wird es aber wohl so sein, dass eine einjährige Fortbildung nicht mehr ausreichend ist, sondern dass das dann umgewandelt wird in eine richtige Ausbildung, die dann länger geht auch, um eine Berufsanerkennung zu haben.
Es ist ein relativ junger Beruf und viele Institutionen kennen den vielleicht auch noch gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch die Frage noch im Raum steht, wie ist eigentlich die Rolle? So, du bist selbst krisenerfahren, du bist in der Rolle des Genesungsbegleiters, du begleitest Menschen. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich deine Rolle von, ja, der, die man vielleicht klassischerweise schon länger kennt, eines Menschen, der soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Psychologie oder einen ähnlich klassischen Beruf in dem Feld gelernt hat und innehat?
Also es kommt oft vor, dass das ist auch die redliche Absicht, dass meine Kollegen, die Psychologie oder soziale Arbeit studiert haben, sagen, dass sie auf Augenhöhe arbeiten. Mhm. Ich sehe auch, dass sie das zum größten Teil machen, soweit ich das beurteilen kann. Mhm. Aber ich kriege von vielen Klienten immer wieder die Rückmeldung, so sehr man sich auch darum bemüht, empfinden die das oft nicht so. Sondern dass es ein gewisses Über-Unterordnungsverhältnis immer mitschwingt.
Ja.
Und das ist etwas, was ich versuche zu durchsprechen, durch Sprache, durch Gesten, durch die Art, wie man miteinander umgeht. Und die Beziehung soll auf Gemeinsamkeiten basieren. Also es soll um die Erfahrung gehen in der Krise, wie es mir gegangen ist, wie es ihm geht, was da die Gemeinsamkeiten sind, ob wir die herausarbeiten können. Dass es zum Beispiel darum geht, dass der Klient weiß oder versteht, dass es mir auch so gegangen ist. Mhm. Ich hatte zum Beispiel mal eine Unterhaltung mit einem Klienten, in der Unterhaltung habe ich ihm gesagt, in welchem Zusammenhang genau, weiß ich nicht mehr, dass ihm das sein Bezugsbegleiter bestimmt auch schon gesagt hat. Mhm. Und da sagt der Klient zu mir, ja, hat er, aber der weiß das doch gar nicht. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten und dann sagte der Klient, der hat doch überhaupt keine Ahnung. Der war doch nie in der Situation. Mhm. Und ich glaube, darum geht's. Mhm. Also es geht auch darum. Ich war in der Situation und weiß nicht, er kauft es mir dann ab oder es kommt eine andere Beziehung zustande.
Mhm. Du hast quasi die Street Credibility, könnte man so sagen.
Wenn du es so formulieren möchtest, ja.
Ja. Ja. Okay, also wo ich auch denke, einerseits ganz spannend, ne, weil du weißt als Klient, Klientin, ich meine als Bezugsbetreuer, Bezugsbetreuerin, erzählst du ja nicht viel aus deinem privaten Leben unbedingt. Oder es wird, einige machen es mehr, andere machen es weniger. Aber es ist irgendwie immer die Vorannahme da, wie du schon gesagt hast, ne, mit Krankheit. Entweder ist sie da oder nicht da, ist vielleicht so eine Annahme, die einige Menschen haben. Und eigentlich ist es ein ganz großes Spektrum. Wie erlebe ich eine Krise? Wie gehe ich in meinem Leben um? Wo habe ich, und es ist ja auch kulturell unterschiedlich, ne? Was wird als krankheitswert wahrgenommen, was nicht, was in einem anderen Land vielleicht ganz normal ist, ist bei uns eine Persönlichkeitsstörung und umgekehrt. Es ist ja alles sehr relativ eigentlich auch. Aber dass erstmal die Annahme da ist, okay, ich spreche jetzt mit einer Person, die meine Bezugsbegleiterin, mein Bezugsbegleiter ist, aber, die eigentlich die Erfahrung gar nicht hat. Und dir wird's halt geglaubt in dem Moment und du hast auch, so klingt es für mich, eine andere Nähe dadurch.
Ja, wobei ich das jetzt nicht so werten wollte, dass das gut ist und das andere nicht.
Nee, habe ich auch nicht so verstanden.
Okay.
Ich finde, es macht auch Sinn, dass diese, was heißt Sinn? Also ich finde, es ist irgendwie logisch und verstehbar, dass dieser Unterschied gemacht wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass das für dich als Genesungsbegleiter oder andere GenesungsbegleiterInnen schwierig ist, so die Rolle zu finden, weil die ja auch erstmal in so einem, in einem Beruf, den es halt noch nicht so lange gibt, weniger vorgegeben, weniger fest ist und man ja sowieso für sich erstmal finden muss, was ist die eigene Rolle. Mhm. Und deswegen würdest du für dich sagen, ich frag mal anders, Wie findet man die als Genesungsbegleiter, als Genesungsbegleiterin? Also ich stelle mir vor, du hast einen anderen Abstand oder eine andere Nähe und bist nochmal anders dran als irgendwie ich zum Beispiel als Psychologin oder du wirst anders wahrgenommen und es gibt andere Vorerwartungen, andere Einstellungen.
Vielleicht sage ich noch ganz kurz was dazu, was mir eingefallen ist. Wir haben neulich in der Fortbildung über eine ähnliche Thematik gesprochen. Mhm. Und da wurde zum Beispiel gesagt, da hat die Tutorin gesagt, dass wenn sie mit Menschen spricht, die eine Borderline-Störung haben, zum Beispiel, da hätte es eine Situation gegeben, wo sie der Klientin oder Patientin dann gesagt hätte, das verstehe ich. Und dann hat sie gesagt, einen Scheiß verstehen sie. Und das kriege ich nicht zu hören. Was die Rollenfindung betrifft, das ist eine gute Frage und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Es gibt keine Arbeitsplatzbeschreibung für Genesungsbegleiter. Es gibt keine Struktur, es gibt keine Vorgaben. Und die Herausforderung ist, für jeden Einzelnen in der Einrichtung, in der er arbeitet, dann seine Rolle zu finden, im Team, mit dem Team zusammen und zu schauen, wo kann ich mich wie einbringen? Mhm. Was kann ich machen? Was der Kollege oder die Kollegin so nicht macht, nicht machen kann, will ich gar nicht sagen. Wie kann ich die Beziehung nochmal zusätzlich anders gestalten? Und das ist eine, was kann ich? Was bringe ich mit? So, wozu bin ich in der Lage? Und das in einen Einklang zu bringen, ist halt die Herausforderung.
Wie komme ich zu dir? Du hast bei uns ja keine eigenen Klienten oder Klientinnen.
Ja.
So, und es gibt aber viele, die mit dir auch im Kontakt sind, manche mehr, manche weniger.
Ja.
Wie lande ich bei dir?
Indem du als Pflegeklient das lotsen müsst. Wie war das denn am Anfang? Am Anfang war es zum Beispiel so, also ich höre von anderen Kollegen, die in anderen Einrichtungen arbeiten, dass die Klienten dort sehr neugierig waren und nachgefragt haben, was das ist und was die machen und wie das gemeint ist mit Krisenerfahrung und Begleitung und so weiter. Das hatte ich hier gar nicht. Ich musste am Anfang zu den Klienten gehen und die sozusagen von mir überzeugen. Ich musste mich vorstellen, ich musste erzählen, was ich mache, wie ich das mache, soweit ich das wusste, und versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Und jetzt nach 15 Monaten würde ich sagen, das ist mir relativ gut gelungen. Mhm. Und entweder wissen sie, was ein Genesungsbegleiter ist und kommen auf mich zu, oder ich stelle mich halt vor, oder meine Kollegen sagen den Klienten, dass es mich hier gibt und versuchen zu erklären, was ich hier mache und schauen dann, ob die Kontakt mit mir aufnehmen wollen oder empfehlen das. Und so komme ich in Kontakt mit den Leuten.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag von dir aus?
Das kommt ganz auf den Tag an, auf den Wochentag. Ich bin natürlich ein Teil des Teams und nehme an einem Teil, an dem meine Kollegen auch teilnehmen, wie Besprechungen zum Beispiel. Ansonsten habe ich Einzeltermine oder ich habe Begleitung oder ich habe zwei Gruppen. Wir versuchen gerade oder haben schon eine Recovery-Gruppe, eine sogenannte Recovery-Gruppe beim Nutzen installiert.
Was ist das, eine Recovery-Gruppe?
Recovery bedeutet so viel wie Genesung, Wiedergesundung. Und in dieser Gruppe versuchen wir, über Gesundheit zu sprechen. Darüber zu sprechen, was macht uns gesund? Wie können wir gesund bleiben? Wie können wir stabil bleiben? Was ist Krankheit? Was ist Gesundheit? Muss man das in diesen Ausschließlichkeiten betrachten, die ich am Anfang erwähnt habe? Wie sind unsere Erfahrungen? Wer macht was, damit es ihm gut geht? Und möchte er das? Kann er das mit den anderen teilen? Und ich versuche, Ausbildungsinhalte, von denen ich der Meinung bin, dass sie mir gut getan haben, dass sie anderen gut getan haben, den Teilnehmern näher zu bringen, um herauszufinden, ob die auch davon profitieren können.
Und wir sind deine Erfahrungswerte, würde ich sagen, kommen die Leute zu dir? Ist es, ich weiß, für viele Menschen ist es auch schwierig, sich in eine Gruppe erstmal reinzutrauen, sich mitzuteilen. Mhm. Wie erlebst du das in der Praxis?
In der Praxis erlebe ich das so, dass diejenigen, die sich gar nicht öffnen, in der Minderzahl sind. Also es gibt Klienten, die ich seit meinem ersten Tag hier kenne, also schon seit meinem Praktikum davor, die kommen nicht zur Gruppe. Die kriege ich auch nicht überredet, bis jetzt zumindest. Aber es kommen auch Menschen, die sehr zurückhaltend sind und immer wieder davon berichten, dass sie sich in Gruppen nicht wohlfühlen und eigentlich auch gar nichts sagen können. Manche kommen nur einmal und dann nie wieder. Aber manche kommen auch wieder und öffnen sich irgendwann oder tun es nicht. Aber es gibt auch Teilnehmer, die kommen regelmäßig und sagen kein Wort. Aber sie sind immer da. Also ich mag die Dynamik in den Gruppen, weil es oft so ist, dass die Teilnehmer dann an einem bestimmten Punkt einsteigen wollen, sich mitteilen wollen, irgendwas fragen wollen und dass dann Gespräche zustande kommen. Und dass es dann manchmal sogar so ist, dass ich überhaupt nichts moderieren muss, sondern dass es eine Eigendynamik annimmt und die Klienten sich miteinander austauschen, die sogar vor der Gruppe oder nach der Gruppe was gemeinsam unternehmen, soziale Kontakte knüpfen, Gemeinsamkeiten entdecken und sich oft gut tun.
Was magst du an deinem Job?
Ich mag es sehr an meinem Job, dass ich fast täglich das Gefühl habe, etwas Gutes in Anführungsstrichen getan zu haben, etwas Sinniges getan zu haben, mit Menschen in Kontakt gewesen zu sein, mich ausgetauscht zu haben, so Aussagen wie vielen Dank, Herr Kuro, ich hätte das so nicht schaffen können, oder Gott beschütze dich, habe ich einmal gehört, das fand ich riesig. Es ist Freude, Dankbarkeit, die man zu spüren bekommt. Es ist die Erkenntnis, selbst wenn man denkt, man hat überhaupt nichts gemacht, dass man da gewesen ist und zugehört hat. Oder einfach nur da gewesen ist. Oder die Überraschung in den Gesichtern der Menschen, wenn man sagt, sie sind nicht allein. Oder wenn man anbietet, dann gehe ich da mit ihnen hin. Wo ich dann manchmal das Gefühl habe, das haben die noch nie gehört oder sehr wenig in ihrem Leben. Einfach für jemanden da zu sein, mit jemandem im Austausch zu sein. Ich profitiere von den Klienten ja auch. Ich kann bei jedem Gespräch an etwas erinnert werden, was ich vielleicht früher als Ressource hatte, aber was verloren gegangen ist, was ich wieder aktivieren kann. Ich kann verschiedene Perspektiven kennenlernen. Wir lernen voneinander und wir verbringen Zeit zusammen. In der Zeit ist der Klient nicht alleine.
Brauche ich dafür ein Anliegen? Brauche ich dafür ein Thema? Kann ich auch einfach so kommen, um mit dir zu reden?
Ja, kannst du.
Ich kann einfach so kommen und sagen, ich weiß gar nicht genau, worüber, aber hier bin ich.
Ja, kannst du, klar.
Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch so ein Ding ist. So, ich höre das manchmal von Klienten und Klientinnen so, ich habe gar kein Thema dabei. Oder ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich bin. Oder ich kann mir vorstellen, dass es dann manchmal auch so eine Hemmschwelle sein kann.
Ja, also bevor wir miteinander geredet haben, kann ich den Leuten die Hemmschwelle natürlich nicht nehmen, aber ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass es irgendwie hieß, kann ich nichts mit anfangen oder so. Also ich konnte bis jetzt mit fast jedem, nee, stimmt gar nicht. Also es gibt natürlich auch Klienten, die jetzt mal platt gesagt sagen, der hat doch selber eine Macke, so, was kann der mir helfen oder was soll ich mit dem anfangen, so. Das ist überhaupt kein Profi. Was hat der überhaupt für Kompetenzen? Aber wenn wir interagieren miteinander, war es bis jetzt immer gut. Also wir konnten immer was miteinander anfangen.
Ich könnte ja sagen, es gibt Krankenpfleger, Krankenschwestern mit Fachausbildung für Psychiatrie. Mhm. Es gibt Psychologen, Psychologinnen, Leute, die soziale Arbeit studiert haben, Ergotherapie. Warum braucht die Welt noch Genesungsbegleiter und Genesungsbegleiterinnen?
Ich könnte auch fragen, warum braucht die Welt Menschen, die soziale Arbeit studiert haben, wenn die ihr Wissen aus Büchern haben oder das, was der Klient erzählt, vom Hörensagen kennen? Könnte ich, mache ich aber nicht. Weil das Erlebte, weil eine Erfahrung meiner Ansicht nach einfach eine tolle Ressource ist und gemeinsame Erfahrungen verbinden und weiterbringen können.
Ich frage dich deswegen so provokativ, weil ich glaube, dass es ja nochmal wirklich ein anderer Ansatzpunkt ist. Also, dass es einfach einen großen Mehrwert nochmal hat. Ja, also ich glaube, du kannst den Leuten was geben, was ich aus meiner Rolle als Psychologin heraus nicht kann.
Dankeschön. Das ist auch das. Also das ist, glaube ich, die gemeinsame Meinung in meiner Einrichtung. Aber es gibt durchaus auch andere Ansichten. Zum Beispiel, es gibt Bedenken. Also erstmal gibt es natürlich dieses Denken, diese Menschen haben es erlebt, ja. Aber sie haben es nie studiert. Sie haben es nie wissenschaftlich betrachtet. Sie sind krisengefährdet, weil sie waren einmal krank und könnten es wieder sein. Es ist kein anerkannter Beruf, man braucht dafür nicht zu studieren und da spiegelt sich das gesellschaftliche Denken auch wieder, weil wenn man ein Studium absolviert hat und ein Diplom hat, dann hat das ein anderes Gewicht als das Zertifikat, was ich habe.
Ich kann jetzt ja nur von mir sprechen, du bist auch der erste Genesungsbegleiter, mit dem ich zusammenarbeite und ehrlich gesagt ist es für mich, dass ich jetzt fast sagen würde, ich was weiß ich, ich vergesse das. Ich vergesse deinen Hintergrund, weil, ja, warum eigentlich? Weil ich es, glaube ich, gar nicht bemerke. So, klar, du hast eine andere Rolle im Team, so, du hast keine eigenen Klienten, Klientinnen. Du bist bei ganz vielen irgendwie mit im Boot und manchmal denke ich, ah, das ist was, das könnte gut passen für die Person, dass sie mit dir spricht. Oder ich weiß, das ist was, wo du einfach Ahnung von hast und viel mehr als ich auch, wo ich sage, ah, vielleicht sprechen sie mal mit Herrn Kuru. Aber kennst du das? Und ich nehme das auch im Team so wahr, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, irgendwie du wirst so betrachtet wie, ah, der ist ja selbst krisengefährdet oder vielleicht hat er was oder jetzt müssen wir ganz besonders da Rücksicht nehmen oder irgendwas. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es ja auch was ist, was vielleicht Kollegen oder Kolleginnen von dir auch passiert oder vielleicht auch Menschen, die, ja weiß ich nicht, nochmal anders aufgestellt sind, als du es bist oder nochmal in eine persönliche Krise kommen, obwohl sie gleichzeitig auch arbeiten wollen in ihrem Job.
Ja, das kommt vor und ich glaube auch gar nicht so selten. Aber anzunehmen, dass jemand gefährdeter ist, weil er selber schon Krisen erlebt hat, halte ich für falsch. Mhm, ja. Also erstmal halte ich den Gedanken dahinter für fatal, weil der würde bedeuten, einmal krank, immer krank. Mhm. Und ich sehe nicht, dass meine Kollegen weniger gefährdet werden als ich. Mhm. Auch vor dem Hintergrund, dass ich in meinen Krisen sehr wohl gelernt habe, Frühwarnzeichen zu erkennen, mich zu hinterfragen, zu schauen, ob mir was gut tut oder nicht. Und ich in der alltäglichen Arbeit oder auch in anderen Einrichtungen bei uns immer wieder merke, dass Kollegen die Erfahrung so nicht haben. Und ich glaube, die sind gefährdeter als ich.
Das glaube ich dir sofort. Und wenn man sich, ja, wenn man sich Statistiken anguckt im sozialen Bereich, ist es ja auch so. Im sozialen Bereich sind Burnout-Fälle häufiger zum Beispiel. Es ist eine höhere emotionale Belastung, die auch Folgen hat. Und auch Leute, die in einen helfenden Beruf gehen, haben ja ihre Motivation dafür. Deswegen ist es, glaube ich, auch eine andere, ne, Stresssituation. Und trotzdem kann ich mir vorstellen oder kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich als Genesungsbegleiterin in verschiedene Einrichtungen gehe, dass ich mit diesen Vorurteilen nicht zu kämpfen hätte. Also mein Eindruck ist, soweit sind wir gesellschaftlich noch nicht.
Nee, sind wir auch nicht. Und es gibt auch viele, die mit diesen Vorurteilen kämpfen.
Ja.
Gegen diese Vorurteile ankämpfen und auch erfolglos ankämpfen. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, und das sage ich auch immer wieder, ich habe sehr viel Glück gehabt mit meiner Einrichtung und mit meinen Kollegen und mit deiner Einstellung zum Beispiel oder der Art, wie du mir begegnest. Andere haben das nicht. Ich hatte damals, als ich einen Praktikumsplatz gesucht habe, habe ich mehrere Gespräche geführt und in einer Einrichtung hat mir die Einrichtungsleiterin zu verstehen gegeben, ja, das gibt es, wir finden das im Grunde auch nicht schlecht, aber denk erst gar nicht, also bleib bei dem, was du gelernt hast. Und sie hat mir dann von jemandem erzählt, der dann meinte, er müsse Einzelgespräche führen. Und das war nicht vorgesehen, sondern dass er in Gruppen mitwirkt. Mhm. Der Genesungsbegleiter, der dann da Praktikum macht, das ist vorgesehen. Sie haben sich hingesetzt, haben sich Gedanken gemacht und haben aufgrund einer bestimmten Perspektive gedacht, okay, das kann man so einem Menschen zumuten, mehr aber auch nicht. Mhm. Und es wurde mir zu verstehen gegeben, mach das, was wir dir sagen und verlang nicht mehr oder so. Also so in der Art war das. Mhm.
Also das ist der Rahmen, den wir dir zutrauen.
Genau.
Und jenseits davon.
Genau.
Ja.
Und das war bei mir überhaupt nicht so. Also schon, also bei mir hier beim Wurzeln. So. Ich war da. Und es hieß, hallo, herzlich willkommen. Möchtest du das machen? Traust du dir das zu? Wie wir dieses oder wie wäre jenes? Und dann mach. So. Also es war ein Vertrauensvorschuss. Es war, du bist da. Das ist gut, dass du da bist. So, bring dich ein. Oder wir schauen, wie integrieren wir dich? Wie machen wir das zusammen? Also es war nie wir, das professionelle Team und du, sondern wir. Mhm. Und das hat mich auch ein bisschen perplex gemacht am Anfang. Wo ich dachte, wieso? Das kann doch gar nicht sein.
Schön, man darf ja auch mal positiv überrascht werden.
Ja. Aber es kommt natürlich immer auf die Person auch selber an. Also was kann ich, was traue ich mir zu? Wie kann ich meine Kompetenzen einbringen, von denen ich glaube, dass ich welche habe, aber auch ohne übergriffig zu werden, ohne größenwahnsinnig zu werden. So, ich bin jetzt hier, ich weiß es besser, ich regel das jetzt, so in der Art. Und wenn es gegenseitig so passt, wie ich denke, dass es bei uns ist, dann kann das gut laufen.
Brat, lieben Dank.
Ich danke dir. War gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.